Wenn das Leben von Christen von Druck, Missverständnissen und schwer erklärbaren Leiden geprägt ist, entsteht leicht der Eindruck, Gott habe uns aus dem Blick verloren. Doch die Bibel zeichnet ein anderes Bild: Der Gott, der uns in Christus neues Leben geschenkt hat, ist zugleich der gerechte Regent des Universums. Gerade seine Regierung erklärt, warum er seine eigenen Kinder nicht aus den Schwierigkeiten herausnimmt, sondern sie mitten darin begleitet und formt. Wenn Gottes Gericht beim eigenen Haus beginnt. Wenn Petrus schreibt, denn die Zeit ist da, dass das Gericht vom Haus Gottes anfängt, öffnet er den Blick in das Innere von Gottes Regierung. Gott beginnt bei den Seinen, nicht weil sie ihm ferner stünden als die Welt, sondern weil sie ihm näher sind. Sein Haus, die Gemeinde, aus lebendigen Steinen als ein geistliches Haus, aufgebaut, ist der Ort, an dem seine heilige Gegenwart wohnt und sein Name getragen wird. Was er bei den Nationen einmal öffentlich offenbart, bereitet er in seinem Haus vor, er ordnet, prüft, läutert und richtet zuerst dort, wo er sich gebunden hat, zu wohnen. Kein Hausvater wird die Nachbarskinder erziehen und die eigenen sich selbst überlassen, so handelt erst recht der heilige Gott nicht. Gerade weil wir dessen Haus sind, lässt er sein Licht und seine Zucht zuerst über uns gehen. Die Leiden, die sie in der feurigen Verfolgung durchmachen, gebraucht er als Mittel, um über sie Gericht zu halten, damit sie gezüchtigt, gereinigt und von den Ungläubigen abgesondert werden und nicht dasselbe Schicksal wie die Ungläubigen haben. Daher beginnt ein solches züchtigendes Gericht beim eigenen Haus Gottes. Das Haus bzw. der Haushalt Gottes ist die Gemeinde, die aus den Gläubigen besteht. Von diesem Haus aus, als seinem eigenen Haus, beginnt Gott seine Regierungsverwaltung durch sein züchtigendes Gericht über seine eigenen Kinder, damit er in seinem universalen Reich eine feste Grundlage habe, um diejenigen zu richten, die seinem Evangelium ungehorsam sind und sich gegen seine Regierung auflehnen. Dieses Gericht ist kein finsterer Vorhof zur Verdammnis, sondern das ernsthafte, aber liebevolle Eingreifen des Vaters in das Leben seiner Kinder. Leiden, Feuerproben, Verfolgungen werden zu Werkzeugen in seiner Hand, durch die er reinigt, trennt und festigt. Er bringt einen sichtbaren Unterschied ans Licht, wer zu Christus gehört, geht durch Bedrängnisse hindurch, um nicht mit der Welt unterzugehen. In der Geschichte Israels wurde das in erschütternder Schärfe sichtbar, als Jerusalem seiner Zerstörung entgegenging und Gott die Glaubenden durch Not hindurch bewahrte, während plötzliches Verderben die traf, die seinem Wort nicht glaubten. So macht Gottes Regierung deutlich, wie ernst er Sünde nimmt und wie tief er zugleich um die Seinen ringt. Wer das erkennt, beginnt in den Prüfungen nicht nur das Schwere zu sehen, sondern auch die sorgfältige Hand des Vaters, der sein Haus ordnet, um uns für seine Zukunft zu bewahren. In dieser Sichtweise liegt Trost, wir sind nicht dem blinden Schicksal ausgeliefert, sondern dem weisen Hausvater, der nichts an uns übersieht und uns durch sein Gericht hindurch aufrichtet. Dass Gott bei seinem eigenen Haus beginnt, hat noch eine andere Seite, es ist seine Vorbereitung für das öffentliche Gericht über eine Welt, die sein Evangelium verachtet. Er schafft sich im Inneren seines Hauses eine feste Grundlage, das, was er an den Seinen in der Verborgenheit der Zucht vollzieht, gibt ihm, menschlich gesprochen, moralisches Recht, die Ungehorsamen in der Öffentlichkeit der Geschichte zu richten. Wenn schon die gerechtfertigten Kinder Gottes in seiner Regierung nicht ohne Zucht bleiben, wie viel gewichtiger ist dann das Gericht über die, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Dieses Bewusstsein schärft unseren Sinn. Es vertieft Ehrfurcht und Nüchternheit, nimmt aber nicht die Freude, sondern verankert sie. Wer sich als Teil dieses Hauses versteht, darf in aller Schwachheit wissen, der Gott, der richtet, ist derselbe, der uns erwählt hat, uns trägt und uns bis ans Ziel nicht loslässt. So wird selbst sein ernstes Regierungshandeln zu einer Quelle stiller Zuversicht. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht vom Haus Gottes anfängt, und wenn zuerst von uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Werdet auch ihr als lebendige Steine als ein geistliches Haus zu einer heiligen Priesterschaft aufgebaut, um geistliche Opfer darzubringen, Gott wohl annehmbar durch Jesus Christus? Gottes Gericht im eigenen Haus lädt dazu ein, unser Leben nicht unter dem Gesichtspunkt des Zufalls, sondern unter der Überschrift seiner väterlichen Regierung zu sehen. Prüfungen verlieren ihren stummen Schrecken, wenn wir sie als Sprache des Vaters verstehen, der sein Haus ordnet. In dieser Haltung wächst eine nüchterne Ehrfurcht, die sich nicht vor der Zukunft fürchtet, sondern dem Herrscher über alle Dinge vertraut, gerade weil er uns so ernst nimmt, dass er mit seiner reinigenden Arbeit bei uns beginnt. gerettet mit Schwierigkeiten, leiden als züchtigendes Gericht. Wenn Petrus schreibt, und wenn der Gerechte mit Not errettet wird, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen, zeichnet er das Christenleben nicht in milden Pastellfarben. Die Gerechten sind keine moralisch vollendeten Menschen, sondern solche, die durch Christus gerechtfertigt sind. Nachdem wir aus Glauben gerechtfertigt worden sind, haben wir Frieden zu Gott hin durch unseren Herrn Jesus Christus. Ihre Gerechtigkeit ist nicht Eigenerwerb, sondern Gabe, sie werden in ihm angetroffen, nicht mit meiner eigenen Gerechtigkeit, sondern der Gerechtigkeit, die aus Gott und aufgrund des Glaubens ist. Und doch beschreibt Petrus ihre Rettung als eine Rettung mit Not, nicht, weil das Kreuz Christi unsicher wäre, sondern weil der Weg, auf dem Gott die Seinen durch diese Welt führt, von Widerstand, Druck und innerem Ringen gezeichnet ist. Hier bezieht sich die Gerechten auf die Gläubigen, die gerecht wurden, indem sie durch ihren Glauben an Christus gerechtfertigt wurden und indem sie ein gerechtes Leben in Christus führen. Das Wort Schwierigkeit bezieht sich auf Gerichte, Verfolgungen und Bedrängnisse, dies kann sogar Krankheit einschließen. Die Not, von der Petrus spricht, ist das Feld von Gottes züchtigendem Gericht. Gerichte, Verfolgungen, Nöte, manchmal sogar Krankheit werden zu einem Rahmen, in dem er den Glauben seiner Kinder läutert. Nicht die ewige Rettung steht zur Disposition, sondern die Weise, wie wir aus dem kommenden Gericht über eine rebellische Welt herausgerettet werden. Gott löst seine Kinder innerlich von der Welt, indem er sie durch Umstände führt, in denen die scheinbare Stabilität dieser Welt zerbricht. Unter Verfolgung lernt die Gemeinde, dass ihre Hoffnung nicht an politischen oder religiösen Strukturen hängt, unter persönlichem Leid lernt der Einzelne, dass seine Sicherheit nicht im eigenen Gelingen, sondern im treuen Herrn verankert ist. So wird die Not selbst zum Raum der Bewahrung, was äußerlich eng macht, dient innerlich dazu, uns enger an Christus zu binden. Diese Sicht widerspricht der Vorstellung, Gottes Gnade bedeute einen glatten, konfliktfreien Lebensweg. In der Ordnung Gottes gehören Rechtfertigung und Zucht, Trost und Feuerprobe zusammen. Seine Liebe ist nicht weich, sondern heilig, sie lässt uns nicht in unseren Bindungen und Oberflächlichkeiten, sondern arbeitet an unserem Inneren, bis Christus Gestalt gewinnt. Wer Gottes Regierung so erkennt, gerät nicht weniger unter Druck, stolpert aber weniger daran. Schwierigkeiten werden nicht romantisiert, aber sie verlieren den Charakter eines absurden Schicksals. Sie werden zu Wegmarken eines Weges, auf dem Gott uns erzieht, um uns fähig zu machen, seine Herrlichkeit zu teilen. Inmitten solcher Not wächst eine leise, tragfähige Hoffnung, nicht die Stärke unseres Griffes, sondern die Festigkeit von Gottes Hand trägt uns durch. Gerettet mit Schwierigkeit zu werden, bedeutet deshalb auch, dass unsere Erfahrungen Bedeutung bekommen. Kein Tränentropfen fällt sinnlos, kein verborgenes Ringen bleibt unbeachtet. Gottes Regierung ist nicht kalt und mechanisch, sondern persönlich und zugewandt. So entsteht inmitten der Bedrängnisse ein innerer Frieden, der tiefer reicht als die Umstände, weil er an den geknüpft ist, der uns gerechtfertigt hat und uns durch alle Feuer hindurch begleitet. In dieser Perspektive wird selbst die schwere Schule des Leidens zu einem Zeichen von Würde, Gott hält uns für wert, unter seiner väterlichen Hand geformt zu werden. Und wenn der Gerechte mit Not errettet wird, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Darum, nachdem wir aus Glauben gerechtfertigt worden sind, haben wir Frieden zu Gott hin durch unseren Herrn Jesus Christus. Die Einsicht, dass die Gerechten mit Schwierigkeit gerettet werden, öffnet Raum für ein realistisches, aber hoffnungsvolles Christsein. Gott verschönt die Welt nicht, sondern führt durch sie hindurch, und gerade darin zeigt sich die Tiefe seiner Gnade. Wer seine Wege so deutet, muss vor den Härten des Lebens nicht erstarren, in denselben Umständen, die uns überfordern, arbeitet der Vater an einem Glauben, der trägt. In diesem Wissen darf unser Herz ruhiger werden, auch wenn der Weg nicht leicht ist, weil wir mit jedem Schritt tiefer entdecken, wie verlässlich der Herr ist, der uns gerechtfertigt hat. Unsere Seele einem treuen Schöpfer anbefehlen und im Licht der Wahrheit leben. Im Blick auf Gottes Regierung verbindet Petrus zwei scheinbar gegensätzliche Bewegungen, den Ernst des Gerichts und den stillen Ton des Vertrauens. So soll nun auch die, die nach dem Willen Gottes leiden, dem treuen Schöpfer ihre Seelen ihm Gutes tun anbefehlen. Leiden nach dem Willen Gottes bedeutet nicht, dass Gott Freude am Schmerz seiner Kinder hätte, sondern dass kein Weg ihnen begegnet, der nicht durch seine Hand gegangen wäre. Verfolgung kann den Körper treffen, doch die Seele bleibt dem Zugriff der Menschen entzogen. Jesus selbst legt diese Grenze offen: Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen, fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. Inmitten von Anfeindung lädt Gott dazu ein, die innerste Person, die Seele mit ihrem Fühlen, Wollen und Denken, bewusst in seine treuen Hände zu legen. Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen im Gutestun einem treuen Schöpfer anbefehlen. Verfolgung kann nur den Leib der leidenden Gläubigen antasten, sie kann ihren Seelen nichts anhaben. Ihre Seelen werden von dem Herrn als dem treuen Schöpfer bewahrt. Sie sollten mit dem Herrn durch ihre treue Übergabe zusammenarbeiten. Dieses Anbefehlen geschieht nicht im Rückzug, sondern im Gutestun. Gerade wer unter Druck steht, neigt dazu, sich zu verschließen oder zu verhärten. Petrus zeichnet einen anderen Weg: Unter der Regierung Gottes wird das Herz nicht zynisch, sondern bleibt in der Spur des Guten, weil es getragen ist von der Gewissheit: Der, dem ich mich anertraue, ist nicht nur Richter, sondern Schöpfer. Als Schöpfer kennt er mein Wesen tiefer, als ich mich selbst kenne, als treuer Schöpfer lässt er kein Detail meines Lebens aus dem Blick. Jesus erinnert daran mit einer scheinbar kleinen Beobachtung: Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Hinter dieser Zahl steht nicht mathematische Genauigkeit, sondern persönliche Aufmerksamkeit. Gottes Regierung ist strenger als menschliche Maßstäbe, aber sie ist zugleich zarter als jede menschliche Fürsorge. Zu dieser Haltung des Vertrauens gehört eine klare Verwurzelung in der Wahrheit. Petrus drückt es so aus: Haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Wer Christus in seinem Herzen als Herrn heiligt, lässt zu, dass Gottes sich der Dinge das eigene Denken und Deuten bestimmt, auch und gerade im Leiden. Die großen Linien der Schrift, etwa der Gedanke von Gottes Regierungshandeln, werden dann nicht bloßes Lehrgut, sondern ein Schlüssel zum Verständnis der eigenen Geschichte. So beginnt ein Prozess: Wir lernen, Gottes Zucht nicht nur zu ertragen, sondern in ihr sein Reden zu hören, wir erfahren, wie sein Wort uns im Inneren stabilisiert, sodass unsere Antworten auf Fragen und Anfragen nicht aus Verteidigungshaltung, sondern aus einer gewachsenen Hoffnung kommen. Schließlich führt uns diese Perspektive vor den Richterstuhl Christi, ohne uns in Angst zu treiben. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Wer seine Seele heute dem treuen Schöpfer anbefiehlt, lebt bereits im Licht jenes Tages, an dem alles offenbar wird, was verborgen war. Dieses Licht ist kein grelles Verhörlicht, sondern das Licht dessen, der uns besser kennt als wir uns selbst und der in seinem Gericht nichts anderes tut, als die Wahrheit ans Licht zu bringen, die er selbst in uns gewirkt hat. Die Wahrheit über Gottes Regierung fruchtbar zu nutzen heißt so, dass unser Leben zunehmend von dieser kommenden Offenbarung her geprägt wird: nüchtern, weil der Tag ernst ist, zuversichtlich, weil der Richter unser Retter ist, wachsam, aber nicht gehetzt. In diesem Spannungsfeld entsteht eine stille Freiheit: Wir sind eingeladen, unseren Weg ehrlich vor Gott zu gehen, mit allen Brüchen und Fragen, im Vertrauen darauf, dass derselbe Herr, der richtet, auch der ist, der unsere Seele treu bewahrt. So sollen nun auch die, die nach dem Willen Gottes leiden, dem treuen Schöpfer ihre Seelen im Gutestun anbefehlen. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen, fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. Im Licht von Gottes Regierung standzuhalten bedeutet, die eigene Seele Tag für Tag bewusst in seine treuen Hände zu legen und unter diesem Blick in der Wahrheit verwurzelt zu leben. So verliert der Ernst des Gerichts seinen lähmenden Schrecken und wird zur heilsamen Erinnerung daran, wie kostbar unser Leben vor Gott ist. Wer sich von dieser Wahrheit leiten lässt, findet inmitten der Spannungen einen ruhigen Mittelpunkt, den treuen Schöpfer, der uns besser kennt, als wir uns selber kennen, und der gerade durch Zucht, Wort und Hoffnung hindurch seine Kinder bewahrt. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns nicht nur neues Leben schenkst, sondern uns auch unter Gottes gerechter und liebevoller Regierung bewahrst. Du siehst jede Prüfung, jede Verfolgung und jede verborgene Träne und weißt, wie du durch all dies unser Leben reinigst und vertiefst. Stärke unser Vertrauen, dass auch schwierige Wege Werkzeuge deiner väterlichen Zucht sind und nicht Zeichen deiner Ablehnung. Lehre uns, unsere Seele einem treuen Schöpfer zu anbefehlen und mitten im Feuer an deiner Güte festzuhalten. Erfülle uns mit klarer Erkenntnis deiner Wahrheit, damit wir in dieser Zeit nüchtern, hoffnungsvoll und mit einem heiligen Ernst vor dir leben. Lass dein Wort in uns Wurzeln schlagen, damit unser Zeugnis von dir Gewicht hat und viele durch uns deine rettende Gnade und deine heilige Regierung erkennen. Bewahre uns im Blick auf den kommenden Richterstuhl, damit wir in Ehrfurcht und Liebe vor dir wandeln, bis du wiederkommst. Amen.